Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nachgeforscht und in diesem Falle zu einer Unterausgabe, ja, dem wundervollen Nachgeforschte Psychologie-Sonderausgabe. Und wie immer, mein Mitstreiter an meiner Seite ist Professor Dr. Helge Thiemann. Hallo Helge.
Hallo André, ich freue mich wie gewohnt, mit dir beisammen heute den Podcast bestreiten zu können.
Ja, da sind wir beide gleichermaßen glücklich und ich bin sicher, dass wir das ganz vorzüglich machen werden. Und das, meine Damen und Herren, sage ich erstens natürlich aus vollster Überzeugung, aber zweitens auch als kleine Überleitung, denn heute soll es darum gehen, wie man doch sich ab und zu selbst überschätzen kann. Es soll ganz kurz gehen um den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt, der immer mal wieder in diesem Zusammenhang als eine Art Buzzword durch die Gegend geistert. Und dann wollen wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen, wie die Neigung des Menschen, sich selbst zu überschätzen, eventuell berücksichtigt werden muss, sowohl von den Machern von Computerspielen, im Computerspiel an sich, als auch, wenn wir alle uns über Computerspiele und Computerspielherstellung unterhalten. Helge, magst du uns vielleicht zum Eingang verraten, was denn sich überhaupt hinter dem Dunning-Kruger-Effekt verbirgt?
Gerne. Wir befinden uns, wenn man mal das grobe Bild zeichnen möchte, erneut im Bereich kognitive Psychologie, kognitive Urteilsverzerrungen. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Verzerrungen, die identifiziert worden sind. Eine davon stammt von den Autoren Kruger und Dunning, die eben den nach ihnen benannten Effekt in einer Studie 1999 beschrieben haben. Und zwar haben die da eine Studie gemacht, die aus 4 Einzelstudien und Einzelbereichen besteht, die aber einen ähnlichen Aufbau und eine ähnliche Intention hatten. Die haben nämlich Menschen Leistungstests gegeben, wo sie zum Beispiel ihr Wissen und ihr Können im Bereich Grammatik oder im Bereich schlussfolgerndes Denken unter Beweis stellen mussten. Die haben dann diese Studenten diesen Test machen lassen und am Ende des Testes haben sie die Studentin gebeten, sich selbst einzuschätzen auf einer 100-stufigen Skala, nämlich wie würdest du dich sehen im Vergleich und im Verhältnis zu anderen Studenten? Und sie haben zudem gefragt, wie viele Punkte glaubst du denn in diesem Test erfolgreich gemacht zu haben? Also wie viele Aufgaben hast du richtig gelöst? Und bei allen 4 Einzelstudien hat sich ein systematisches Ergebnis dergestalt ergeben, dass nämlich diejenigen, die im Test am schlechtesten abgeschnitten haben, ihre eigene Kompetenz systematisch überschätzt haben. Also die waren in den untersten 25% und haben geglaubt, sie sind im Mittel über dem Durchschnitt. Also eine deutliche Differenz zwischen tatsächlicher Leistung, die sie im Vergleich gezeigt haben, und eingeschätzter Leistung. Und dieser Effekt bleibt letztlich konstant. Das heißt, auch diejenigen, die bereits über dem Durchschnitt abgeschnitten haben, haben sich auch noch ein Stück besser abgeschnitten, als sie sich eingeschätzt haben. Und nur diejenigen, die in der Top-Gruppe waren, die also am besten abgeschnitten haben, die haben sich sogar leicht schlechter eingeschätzt, als sie wirklich waren, waren also etwas skeptischer ob ihrer Leistung. Insoweit kann man zusammengefasst sagen, die leistungsschwachen Studierenden haben ihre Leistung deutlich überschätzt und die leistungsstarken unterschätzt. Und die Schlussfolgerung der Autoren war: Wenn jemand inkompetent ist, dann weiß er nicht, dass er inkompetent ist und überschätzt seine Fähigkeiten. Also ein doppelter Fluch, haben sie es bezeichnet, nämlich A, schlecht sein und zum anderen noch nicht mal in der Lage sein, das eigene Schlechtsein zu erkennen.
Ja, das ist schön gesagt. Und inzwischen ist es so eine Sammelbezeichnung dafür, wenn man beobachtet, und das ist jetzt wieder die Beobachterperspektive, das muss ja nicht mal zutreffen, aber wenn man beobachtet und glaubt, man beobachtet jemanden, der genau diese Symptomatik zeigt, ja, jemand, der erkennbar wenig Ahnung hat und davon überzeugt zu sein scheint, dass er vielleicht sogar besonders viel Ahnung hat, ne? In dieser Konstellation kommt dieser Dunning-Kruger-Effekt immer mal wieder, sei es jetzt in populärwissenschaftlichen Publikationen oder auch einfach nur im allgemeinen Diskurs kommt es immer wieder auf. Jetzt aber Selbstüberschätzung eigentlich erstmal vielleicht sogar das Zeichen eines gesunden Menschen. Erklär das nochmal.
Naja, so eine gewisse Selbstüberschätzung ist natürlich auch dem Selbstwert nicht undienlich. Ne? Also es tut schon gut, sich selbst als kompetent einzuschätzen. Und man hat festgestellt, dass psychisch gesunde Menschen dazu neigen, sich selbst und seine eigenen Kompetenzen zu überschätzen. Das heißt, man findet sich eigentlich besser, als man eigentlich ist. Und Menschen, die an Depressionen leiden, das heißt depressiv sind, schätzen sich eigentlich viel objektiv besser ein, also viel präziser, viel genauer, viel realistischer. Das heißt letztlich, Menschen, die sich nicht überschätzen, leiden darunter, sich nicht zu überschätzen. Insoweit ist Selbstüberschätzung vielleicht auch, wie du schon gesagt hast, ein Kennzeichen von psychischer Gesundheit und das Fehlen desselben halt nicht so gut.
Und das bringt uns ja so auf eine, wie ich finde, immer interessante, schrägstrich leicht bestürzende fundamentale Erkenntnis, dass das, was man selber für die Realität hält, erstens so diese kleine Realitätsblase ist, in der man sich selber befindet, die nicht identisch sein muss mit dem, was der nächste Mensch neben dir schon für die Realität hält. Und zum Zweiten, im Zweifelsfalle kannst du noch nicht mal so richtig drauf vertrauen, dass das, was du als deine Realität erkannt hast, dann tatsächlich auch in irgendeiner objektiven Beurteilung standhält.
Tja, so ist das vielleicht. So ist das vielleicht. Vielleicht sind wir alle gar nicht so gut, wie wir glauben. Andererseits, vielleicht sind wir ja noch viel besser. Das wäre ja auch möglich, weil diejenigen, die ja schon ganz toll sind, ihre Leistungsfähigkeit ja sogar unterschätzen. Na, also ich vermute mal, mindestens du bist in dieser Kategorie gut aufgehoben. Jetzt habe ich mir aber drei Schleimpunkte verdient, oder?
Mindestens, ja. Oh, im Moment, nein, ich darf dir nicht zustimmen, sonst disqualifiziere ich mich eigentlich aus der Top-Gruppe. Naja. Also, aber nun, jetzt kommt die interessante Fragestellung, die sich an diese ganze Geschichte so ein bisschen anschließt. Es gibt ja verschiedene Konstellationen, wo sowas auch im Kontext Computerspiel interessant sein könnte. Das erste wäre zum Beispiel, weil du ja schon selber gesagt hast, diese Selbstüberschätzung, das hat ein bisschen vielleicht auch was mit dem Erhalt eines Selbstbildnisses zu tun und damit vielleicht auch mit dem Erhalt eines Selbstwertgefühls. Und korrigiere mich, wenn ich mich täusche, aber solche Sachen, das ist uns aus gutem Grunde lieb und teuer. Und eine Verletzung des Selbstwertgefühls insbesondere ist durchaus eine der schmerzvolleren emotionalen Erfahrungen. Wenn ich jetzt also Spieleentwickler wäre, dann könnte es ja durchaus sinnvoll sein, dass ich mich an dem Erhalt und dem Schutz dieses Selbstwertgefühls beteilige. Jetzt muss natürlich sozusagen die Einschätzung meiner Kompetenz im Computerspiel überhaupt etwas sein, was vielleicht in erheblicher Weise mit meinem Selbstwertgefühl verbunden ist. Aber wir haben ja zum Beispiel schon gesehen, dass Entwickler von so kleinen Tricks erzählt haben, dass sie zum Beispiel gesagt haben, wenn du die erste Runde Multiplayer in Gears of War, glaube ich, war das, spielst, dann geben wir dir ein bisschen stärkere Waffen. Ja, du hast einfach, dann machst du mehr Schaden pro Waffe, in der Hoffnung, dass wir dadurch die Chance deutlich erhöht haben, dass du diese erste Partie gewinnst und dann gleich als Einstieg dich kompetent fühlen darfst. Macht es Sinn, würdest du sagen, solche Dinge in der Spieleentwicklung zu berücksichtigen? Im Multiplayer wird man da nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben, weil man kann natürlich nicht jeden gewinnen lassen. Aber macht es Sinn, dass man dem Spieler dieses Kompetenzerleben, dass man sozusagen dafür Sorge trägt, dass selbst wenn er sich selbst überschätzt, das Spiel ihm trotzdem recht gibt?
Ich würde sagen, schon. Zumindest würde ich das als Nicht-Spieleentwickler, aber als Psychologe sagen, wenn mich Spieleentwickler fragen würden, gibt dem Spieler das Gefühl von Kompetenz und gibt dem Spieler auch das Gefühl von Erfolg, zumindest am Anfang. Und ich glaube, oft sind Spiele ja auch so designt. Also wenn ich an World of Warcraft denke, das sind am Anfang einfache Aufgaben, die man gestellt bekommt. Und man muss sich wirklich redlich anstrengen, um dann nicht um da zu scheitern. Das klappt in der Regel nicht. Und so sind, glaube ich, viele Spiele, dass sie am Anfang den Spieler vor einfache Aufgaben stellen, wo der normale Menschenverstand davon ausgeht, das wird gelingen. Und ich glaube, das sind auch gute Entscheidungen.
Bei sowas wie Dark Souls und Ähnlichem, da kann man ja davon ausgehen, inzwischen zumindest, dass die Spieler, die so ein Spiel anfangen, tatsächlich auch auf der Suche sind nach so einer Erfahrung, die aber vielleicht sich auch beweisen wollen, dass sie so ein Spiel schaffen. Also mir ging es so bei Cuphead zum Beispiel. Cuphead hatte auch den Ruf, dass es so ein richtiger klassischer Arcade-Shooter sein sollte und auch bockig schwer war es dann auch. Versprechen eingehalten. Und für mich war tatsächlich Teil der Motivation, sozusagen unter Beweis zu stellen, dass ich so ein Spiel tatsächlich auch abschließen kann. Mhm. Hätte ich jetzt tatsächlich festgestellt, auf der Hälfte des Spiels, Nee, kannst du nicht. Du bist tatsächlich nicht mehr in der Lage, so ein Spiel durchzuspielen. Das wäre wahrscheinlich dann aber auch eine sehr unbefriedigende Spielerfahrung gewesen. Also interessant wäre ja zu wissen, keine Ahnung, kann man sich sowas sogar zunutze machen? Also kann man zum Beispiel tricksen, wie es bei Klamottengrößen gemacht wird. Kann man seinen Schwierigkeitsgrad auf schwer, also man nennt ihn schwer, aber er ist eigentlich relativ einfach. Und dann sitzen die ganzen Leute da und denken sich, ich habe es auf schwer durchgespielt. Wo ist mein Applaus?
Ich glaube, in Zeiten des Nicht-Internets wäre das möglich. Ich bin nicht sicher, ob es in Zeiten des Internets noch funktioniert. Ich glaube, die Leute werden relativ zügig feststellen, wenn sie denn da googeln und sich ob ihrer Kompetenz freuen und die Welt daran teilhaben lassen, dass sie dieses erstaunlich schwere Spiel auf schwer in nur 5 Minuten durchgespielt haben. Und dann feststellen, 90% aller Menschen haben es in 5 gespielt, die anderen 10 haben es in 3 geschafft. Ja. Das ist vielleicht doch nicht so schwer. Insoweit, das hat tatsächlich einen Einfluss, wie schwer etwas gemacht und für wie schwer es gehalten wird. Denn wenn ich an derselben Aufgabe scheitere und ich sage den Leuten, das ist eine Aufgabe, die 90% aller Leute meistern, sind die Leute frustrierter, logischerweise, als wenn ich ihnen sage, 90% oder 95% aller Menschen scheitern an dieser Schwelle und nur die Besten kommen da durch. Nur weil das eine gibt mir die Möglichkeit einer guten Entschuldigung. Also wir können das auf die große Schwierigkeit zurückführen und nicht auf mangelnde Fähigkeit. Und das andere muss ich zwangsläufig, wenn das eigentlich alle schaffen, nur ich nicht, muss ich fast zwangsläufig auf mich zurückführen und dann wird Selbstwert gefährlich und dann fängt es an, mir nicht mehr Freude zu machen, sondern dann wird es unlustvoll.
Ist eigentlich bekannt, ist das diese Selbstüberschätzung, ist die universell oder ist sie nur dort vorhanden, wo sie eben Überschneidung mit dem Selbstbild hat? Also würde ich meine Kompetenz auch dort überschätzen, wo es mir wirklich gleichgültig ist, ob ich als kompetent angesehen werde?
Das ist wissenschaftlich, nach dem, was ich noch recherchiert und gefunden habe, nicht eindeutig zu beantworten, weil aus psychologisch-wissenschaftlicher Sicht der Dunning-Kruger-Effekt nicht unglaublich viele Nachahmerstudien gefunden hat. Also man hat das so zur Kenntnis genommen, manche zitieren ihn auch noch, es gibt auch eine Nachfolgestudie dazu, aber es ist jetzt nicht so, dass man 27 Milliarden Variationen dieses Experiments in die verschiedenen Bereiche gefunden hat. Insoweit kann ich jetzt hypothetisch antworten und wir können daraus The Pot forscht machen und gucken, wenn man das nachprüfen würde, was denn dabei herauskäme. Aber meine Hypothese wäre, dass es tatsächlich so ist. Hintergrund ist folgendes. Also wir befinden uns jetzt im Bereich der Selbstpsychologie. Das heißt, Menschen haben verschiedene Bereiche des Selbsts, verschiedene Rollen, die sie wahrnehmen. Und sie können das auch in der Regel gut identifizieren. Und wenn man Menschen fragt, was machst du, was zeichnet dich aus, dann kann man verschiedene Selbstbeschreibungen abfragen und die können ja erstmal wertneutral sein. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, als Rolle, ich bin Professor an der Universität, privat spiele ich viel, ich glaube, dass ich ein guter Rollenspieler bin und viele Systeme kann. Und ich glaube auch, dass ich ein extrem miserabler 100-Meter-Läufer bin. Das weiß ich, weil ich das in der Schule häufiger gemacht habe. Da gibt es einen klaren Leistungsstandard. Und ich glaube, ich habe 15 Sekunden gebraucht damals. Es gibt langsamere Menschen, aber es gibt ganz viele schnellere Menschen. Und jetzt ist aber die Frage, das ist erstmal eine neutrale, vermeintlich neutrale Beschreibung meiner selbst. Was macht das mit meinem Selbstbild? Und ich glaube, mein Selbstwert, das heißt das Gefühl, wie viel bin ich mir als Mensch wert, und was resultiert daraus emotional gesehen, hängt davon ab, wie bedeutsam ist dieser Bereich für mich. Und wenn ich zu dem Schluss komme, ob ich ein schneller oder langsamer 100-Meter-Läufer bin, ist mir vollkommen wurscht. Dann kann ich auch ganz entspannt vor mir selbst und vor der gesamten Welt, vor der gesamten Podcast-Welt eingestehen, dass ich da nicht gut drin bin. Und es interessiert mich wirklich für mein Selbstwertgefühl gar nicht. Es gibt aber bestimmt andere Bereiche, in denen ich allergischer reagieren würde. Und dafür gibt es auch viele, viele, viele Bereiche. Beispielsweise, wenn man in den Bereich Banker, Fondsmanager geht, es gibt hunderte von Studien, die nachweisen, dass die Qualität und die Fähigkeit, einzelne Aktien zu selektieren und deren Wertentwicklung vorherzusagen, von Menschen nicht gut gemacht wird. Und dass eigentlich Boni, die für entsprechende Leistungen ausbezahlt werden, rein glücksabhängig sind. Also auch da hat der letztens schon von mir englisch ausgesprochene Herr Kahneman eine Studie zugemacht, in der er die Daten einer Fondsgesellschaft bekommen hat von 28 Fondsmanagern. Und er hat herausgefunden, dass die Leistung, die diese Fondsmanager innerhalb ihres Fonds über die Jahre gemacht haben, völlig unterschiedlich ist. Das heißt, diejenigen, die in manchen Jahren hervorragende Leistungen gebracht haben, waren in anderen Jahren durchschnittlich oder schlecht. Daraus seine Schlussfolgerung: Es hängt nicht von der Kompetenz ab, ob jemand ein guter oder schlechter Fondsmanager ist. Es hängt schlicht vom Glück ab, ob er richtig oder schlecht geraten hat. Und er geht sogar noch weiter. Er sagt, ein dartwerfender Affe hätte eine genauso gute oder schlechte Vorhersage gemacht wie ein Fondsmanager. Diese Studie hat er vor den Fondsmanagern und den Besitzern dieser Firma vorgetragen. Hat allerdings natürlich, die waren ja klug genug, sagt er, die Schlussfolgerung desselben den Fondsmanagern überlassen. Die haben das nickend zur Kenntnis genommen, sich bei ihm nett bedankt. Und er sagt, er ist hundertprozentig sicher, dass das Wissen um diese Studie niemals irgendwem zur Kenntnis gelangt ist und dass der Fonds exakt genauso weitergeführt wird wie bisher. Das heißt, es gibt Boni für gute Leistungen, vermeintlicher Art. Insoweit, was ich damit sagen will, ich glaube, das ist für diese Leute natürlich sehr wichtig und die machen sehr viel Arbeit, die stecken da viel Energie rein, sich zu informieren über Aktien, sich zu informieren über Märkte. Da steckt viel Gehirnschmalz drin, volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich, wie mag sich eine Aktie entwickeln und so weiter. Und diese ganze Leistung ad absurdum geführt zu sehen, wäre für die Betroffenen eine derartig selbstwertfeindliche und schädliche Erfahrung, dass sie es niemals zulassen wollen würden. Und ich glaube, dieses Beispiel gibt es ganz, ganz oft.
Und monetär in diesem Falle ja noch, weil die machen ja ihr Geld damit, dass sie diese Kompetenz zugeschrieben bekommen. Deswegen geben ihnen Leute ihr Geld, dass sie das investieren, weil man glaubt, dass das jemand ist, der eben einfach damit besser oder verantwortungsvoller oder erfolgreicher umgehen kann. Und da können wir eine super Brücke schlagen zu einem anderen interessanten Aspekt, weil man könnte eine Parallele ziehen, zum Beispiel zu unser Eins, also wenn es darum geht, zum Beispiel, dass Fachjournalisten Computerspiele beurteilen. Also wenn wir hier sitzen und wir sprechen über Computerspiele oder wir geben Werturteile zu Computerspielen ab, dann geht es ja auch darum, warum sollte man ausgerechnet uns zuhören? Ja? Und da geht es auch um diese Kompetenzzuschreibung. Da geht es auch sozusagen darum, dass man sagt, so, das sind Leute, die beschäftigen sich schon ganz lange damit, die kennen irgendwie viele Hintergründe, die kennen bestimmte historische Zusammenhänge und die geben deswegen ein Werturteil ab. Und das ist vielleicht was anderes, ja, als wenn das, keine Ahnung, ja, der Hans um die Ecke macht, ja. Vielleicht auch deswegen, weil sie es einfach nur besser artikuliert bekommen. Vielleicht ist das sozusagen die eigentliche Kompetenz, auf die es ankommt. Aber ich glaube, zumindest viele Kollegen, wenn man sagen würde oder wenn man fragen würde, bist du kompetenter als der Durchschnitt? Wenn es um die Beurteilung des Computerspiels geht, würden sie sicherlich ja sagen. Würdest du mich fragen, würde ich selbstverständlich auch ja sagen. Aber auch da könnte man jetzt wieder die Frage stellen, ist es die Selbstüberschätzung? Ist die Hybris am Werk? Ja? Oder ist das tatsächlich so? Hat man eine Chance, das kann man da aus der selber sozusagen, eigentlich kann man doch nur das selber vernünftig einschätzen, wenn das geschieht, wie du es bei deinem 100-Meter-Lauf beschrieben hast, in dem ein Referenzrahmen existiert, an dem ich mich messen kann. Mhm. Und sobald wir in einen Bereich kommen, wie jetzt zum Beispiel Spielekritik, wo es nicht irgendeine Objektivierbarkeit gibt, wo ich nicht sagen kann, ich bin halt 14 Sekunden gelaufen und nicht nur 15 wie der Helge, also bin ich schneller. Es gibt halt nicht diese Möglichkeit zu sagen, das ist ja eindeutig besser, weil, sondern es wird sehr viel diffuser ausfallen müssen, richtig?
Vermute ich, genau. Aber in deiner Frage stecken ja letztlich zwei Aspekte, nämlich, um nochmal auf den Punkt davor zurückzukommen, bin ich vielleicht als Spielekritiker genauso gut oder schlecht wie jeder beliebige Seppel, den man von der Straße holt? Oder vielleicht einfach nur eloquenter, kann mich besser ausdrücken als der und deshalb wirkt mein Bericht effektiver oder wirkt mein Bericht überzeugender? Und die zweite Frage ist ja nach dem Referenzrahmen. Ich finde die erste Frage auch noch interessant, nämlich ich glaube das nicht. Ich glaube, dass zwischen Spielekritik und die Zukunft, die Wertentwicklung von Aktien vorherzusagen, substanzielle Unterschiede gibt. Weil wenn man sagt, es gibt eigentlich kein Expertentum und es gibt überhaupt nichts, was ein Experte besser könnte als jemand anders, ich glaube, dann wird man den Experten auch Unrecht tun. Ich glaube, es liegt schlicht und ergreifend an der Komplexität der Herausforderung, Börsenkurs vorherzusagen. Ich würde immer gerne einem einem Meteorologen trauen. Wenn der mir sagt, in den nächsten 10 Minuten regnet es, würde ich sagen, wahrscheinlich, also die nächsten 10 Minuten vielleicht nicht, aber morgen regnet es, ja, und übermorgen wird es 30 Grad, würde ich sagen, wahrscheinlich stimmt das auf plus minus 2 Grad. Insoweit, es gibt ja andere Bereiche, in denen Kompetenz durchaus einen substanziellen Vorsprung bringt und bessere Prognosen erlaubt. Und ich glaube, das ist auch im Bereich Computerspiele der Fall, eben aus den genannten Gründen, nicht nur, weil man das besser sprachlich ausdrücken kann, sondern auch, weil man, glaube ich, mehr Kategorien im Kopf hat als der Normalspieler. Man stellt sich auch, so stelle ich mir das zumindest als Spielekritiker vor, wenn ich denn einer wäre, man stellt sich ja andere Fragen. Ich muss mir nicht die Frage stellen, macht mir das Spaß, sondern würde das der Allgemeinheit Spaß machen oder dem Durchschnittsspieler, dem Durchschnittsshooterspieler. Und ich glaube, dass das schon etwas ist, wo man, wenn man viele Beispiele hat und wenn man viele Kategorien kennt und viele auch Negativbeispiele, wo Dinge schief laufen, dann kann man, glaube ich, besser ein Spiel auf seine Qualität, auf seine Spielmechanik und seine insgesamt Güte beurteilen, als das, als ich das könnte oder jemand, der einfach nur normal spielt oder eine Spielerfahrung hat. Insoweit glaube ich, um das abzuschließen, dass in deinem Bereich der Spielekritik schon Kompetenzen wert ist. Anders als in anderen Bereichen oder wo der Wert vielleicht geringer ist. Und zum anderen, ich glaube, ja, du hast recht, dass im Bereich, wo man einen kompletten Referenzrahmen hat und objektivierbare Leistungsergebnisse, das ist gut oder das ist schlecht, ist es leichter, auch die eigene Kompetenz zu beurteilen. Also wenn ich jetzt hingehe und spiele einen Shooter und ich weiß, ich bin nicht besonders gut darin und das merke ich, indem ich halt nach mindestens 10 Sekunden immer einen Headshot verpasst kriege oder wie ein aufgescheuchtes Hühnchen durch die Gänge laufe, was übrigens auch bei mir manchmal passiert, und dann kommen immer lustige Kommentare und im Chatfenster, dass Noobs gehasst werden und so weiter und so fort, werden einige. Dann bekomme ich eine direkte Rückmeldung über meine Leistung. Und ich glaube, dass dieses Leistungsfeedback eine Bedeutung hat, auch für den Dunning-Kruger-Effekt. Und das hat tatsächlich auch die Studie von 1999 überprüft, um da die Brücke zu schlagen. Menschen, die eine Rückmeldung und ein Training bekommen haben, waren hinterher besser in der Lage, ihre eigene Unkenntnis festzustellen und ihr Leistungsniveau objektiver darzustellen, als das vorher der Fall ist. Insoweit Rückmeldung, Feedback hilft. Ich glaube auch, dass es Unterschiede macht, ob ein Anfänger einen Bericht über ein Spiel schreibt und ob ein Profi einen Bericht über ein Spiel schreibt. Also ich meine mich zu erinnern, auf der GameStar gab es auch manchmal Lesertests, oder es gab auch Tests, es gab auch irgendwann mal eine Sonderausgabe, ich bin nicht ganz sicher, wo irgendjemand, der inzwischen erfahrener Redakteur gewesen ist, hat seinen Bericht, seinen Spieletest, als dass er zur Bewerbung als Beispielprobe mitgeliefert hat oder abgedruckt. Und wenn man die mal nebeneinander hält, was dieser Mensch heute schreibt und wie er damals geschrieben hat, der, also ich kann das jetzt nicht in Worte fassen, aber gefühlt intuitiv liegen da Welten zwischen. Und erinnert dich der Stringenz des Aufbaus, der Wortwahl und so weiter und so fort. Und genau wie du es beschrieben hast, ist es schon auch ein Aspekt des Selbstwerts, der da angegriffen wird bei vielen. Also ich hatte es im Bereich der Unternehmensberatung, da geht es ja nicht nur darum, Dinge vernünftig zu durchdenken und gute Vorschläge zu machen und eine Ursprungssituation gut zu analysieren, sondern eine Kernkompetenz ist, fasst das alles in möglichst gute PowerPoint-Folien zusammen. Und wir hatten man erstellt immer etwas am Anfang und dann gibt man es grundsätzlich immer anders zur Korrektur, der erfahrener ist, und man kann sicher sein, das Ding überlebt nicht. Zu 100% wird es anders. Und das mitzumachen, man steckt viel Arbeit, Liebe in etwas und dann kommt jemand anders und sagst du, was ist das denn für ein Unfug? Ja? Also das machst du anders und warum hast du das gemacht? Das ist für manche derartig aversiv, dass sie nach mehreren Wochen den Job hingeschmissen haben, weil sie es nicht erlebt haben oder nicht ertragen haben, dass ihre von ihnen eigentlich als gut bewertete Arbeit derartig zerrissen und kritisiert wird. Na, das ist aber da einfach Standard, das ist immer so. Na, also das ist einfach die Branche, dass man da versucht, das Beste rauszuholen. Und ich vermute, in deiner Branche wird es auch nicht groß anders sein, dass da wirklich am Anfang die dicken Tränen fließen, weil das einfach ein Unterschied ist, ob jemand zum ersten Mal einfach sowas schreibt oder ob ein erfahrener Redakteur etwas schreibt.
Was man ja auch sehr häufig sieht, ist, Leute unterhalten sich über Computerspiele. Und das ist jetzt natürlich jetzt wieder meine Beobachtung. Ja, da bin ich ganz Behaviorist. Ja, einfach nur mal die Beobachtung wiedergegeben. Man sieht es, finde ich, recht häufig, dass in solchen Forendiskussionen Leute wie selbstverständlich davon ausgehen, dass sie irgendetwas durchdrungen haben oder eine besondere Erkenntnis gemacht haben, für die andere Leute zu doof sind. Wenn es zum Beispiel um Vorbestellungen geht oder um Lootboxen geht oder so. Das sind die Leute, die sie sagen so, wenn doch nur der Rest der Spielerschaft endlich einsehen würde, dass sie sich damit selber ins Knie schießen, wenn sie sowas kaufen und unterstützen und sie müssen damit aufhören. Und da ist ja so ein bisschen diese Unterstellung mit dabei, dass die anderen Leute offensichtlich nicht begriffen haben, dass sie sich damit selbst ins Knie schießen. Und nicht, dass die anderen Leute das durchaus begriffen haben und diese Abwägungsentscheidung aber die Entscheidung getroffen haben, dass es ihnen wurscht ist und sie dieses Spiel trotzdem besitzen möchten. Kann man sich davon frei machen? Ist das wieder so eine System 1 und System 2 Geschichte, dass man, wenn man das Verhalten anderer Leute zum Beispiel beurteilt oder wenn man ein Argument macht und sich dann automatisch als die verständige Position setzt und die eigene Position beschreibt, als die ja eigentlich logisch zwingende und solche Geschichten, all diese kleinen Fehler, wo man sich selbst überhöht oder selbst überschätzt oder die eigene Kompetenz als höher automatisch ansetzt als die des anderen. Ist das was, wo, wenn man sich hinsetzt und einfach bewusst sozusagen das Hirn einschaltet, also wenn man eher so ein System 2-Prozess anschmeißt und sagt, jetzt muss ich genauer drüber nachdenken, warum könnte denn jemand anders diese andere Position haben, wie, weißt du, was ich meine, kann man das dadurch aushebeln und zu einer besseren Kommunikationskultur finden?
Ja, das wäre ja schön, ne? Das wäre ja schön. Ich glaube, bei manchen gelingt das auch und ich glaube, bei manchen nicht. Ein dritter Aspekt, der in dieser Original Dunning-Kruger-Studie aus 1999 hervorgekommen ist, ist, dass Menschen, die an sich eine schlechte Performance liefern, also wenig kompetent in ihrem Bereich sind, relativ schlecht darin sind, die Leistungen von anderen einzuschätzen. Sie also auch, obwohl sie gut waren, nicht als gute Leistung kennzeichnen können. Und die Selbstwertüberschätzung bleibt auch bestehen. Insoweit glaube ich, dass viele Menschen, um wieder aufzugreifen, dieser 1- und 2er-Prozess, dass viele in diesem 1er-Prozess stecken bleiben. Und ich glaube, es gibt aber auch manche, bei denen das nicht so ist. Also es gibt auch Studien zu diesem Bereich und das wurden dann verschiedene Begrifflichkeiten eingeführt, ab wann Menschen letztlich beginnen, ihre Prozesse zu überprüfen, ob sie auch logisch und konsistent sind, letztlich auch in einem wissenschaftlichen Sinne. Ne? Ist das Argument tragbar, was da vorgebracht wird? Und unabhängig von Affekten und Meinungen, die Sie haben, vermeintlich objektiv versuchen, etwas zu prüfen und anderen Meinungen auch eine Chance zu geben. Das ist aber nicht so häufig der Fall. Oftmals verbleiben Personen im Autopilot. Ich glaube auch, dass viele Chat-Teilnehmer im Autopilot verbleiben, zumindest wenn man dem Chatverlauf so folgt, wäre das meine Schlussfolgerung, dass das nicht immer ein Prozess ist, der einsetzt, also Nachdenklichkeit und Selbstreflexion, sondern dass das eher ein Ausnahmeeffekt ist. Insoweit glaube ich, ja, das geht, aber es hängt sehr von der Person ab und es ist bislang noch unklar, ab wann welche Personen diese Selbstreflexion einsetzen und ab wann nicht. Es gibt auch sehr kluge Personen, die nicht selbstreflektiv agieren, obwohl sie es eigentlich könnten. Also man hat verschiedene Aufgaben auch MIT-Studierenden und Harvard-Studierenden gegeben, die eine intuitive, schnelle Antwort nahelegen. Ich kann sie auch gern kurz sagen, die geht ganz schnell. Die Aufgabe war, ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 $. Der Schläger kostet 1 $ mehr als der Ball. Wie viel kosten Ball und Schläger? Und wenn man da eine intuitive Antwort gibt, dann sagt man 10 Cent und 1 $. Das ist aber die falsche Antwort. Man müsste sagen 5 Cent und 1,05 $. Das ist die richtige Antwort darauf. Und erstaunlicherweise haben über 50% der Harvard- und MIT-Studenten, obwohl sie vermutlich des Kopfrechnens mächtig sind, die falsche Antwort gegeben. Und insoweit Menschen fahren oft im Autopilot und nicht immer schaltet man das Hirn zum zweiten Denken an. Und das passiert vermutlich auch in Foren. Und ich glaube, je toxischer ein Forum ist, umso seltener, wäre meine Hypothese.
Witzige Anekdote dazu. Diese kleine Fangfrage, die hattest du in unserem Word-Dokument, ja, hattest du das vermerkt. Da steht aber...
Oh, habe ich sie falsch gemacht?
Ja, der Schläger und der Ball kosten 1,10 €. Der Schläger kostet 1 $ mehr als der Ball. Und ich habe mich schon total schlau gefühlt, weil mir gleich aufgefallen ist, dass unterschiedliche Währungen verwendet werden. Ja, und ich dachte so, ja, da muss man natürlich umrechnen, kommt auf den Dollarkurs an. Das war bestimmt das, was diese ganzen MIT-Hansel nicht verstanden haben.
Nein, ja. Es war Prozess 1 vom Helge. Helge. Also System 1 vom Helge, weil ich dachte nämlich, okay, das Beispiel ist natürlich ein amerikanisches Beispiel, ne? Wenn Harvard- und MIT-Studenten gefragt werden, war das Beispiel ein Dollar. Ja, aber ich dachte, für unsere Hörer passe ich es auf Euro an, habe aber inkomplett angepasst. Ich habe nur den ersten Teil angepasst und nicht den zweiten. Das war schlicht und ergreifend mein Autopilot, der mich da in die Irre geführt hat.
Ja, das Schlimme ist vor allem, als du es jetzt nur mit Euro vorgetragen hast, habe ich ja auch, habe ich erstmal gedacht so, ja, wahrscheinlich ein Euro und 10 Cent.
Ja, siehste, ja. Gott sei Dank.
Und dann im zweiten, dann denkt man so, ah, scheiße, weißt du, das sind nur 90 Cent teurer. Ja, verdammt.
Ja, das ist schon tricky, das Beispiel. Und weißt du, was verrückt ist? Es gibt bessere Lösungsquoten, wenn man den Text unleserlicher macht. Das heißt, das ist ganz verrückt, wenn ich den Text verpixle, sodass ein Mensch Anstrengung aufwenden muss, um ihn zu lesen, wird der Effekt geringer. Und wenn ich ihn normal präsentiere, ist er höher. Ja, also schlecht machen von Text, unleserlich machen, führt zu einer besseren Lösungswahrscheinlichkeit.
Vielleicht, weil die Aufmerksamkeit hochgedreht wird dadurch, ne?
Genau, da wird schlicht und ergreifend das System 2 aktiviert, weil ich mich ja konzentrieren muss, wirklich voll aufmerksam, und mein intuitives System, System 1, halt dadurch erstmal deaktiviert wird. Und deshalb kommt es zu besseren Antworten.
Boah, also eigentlich müssen wir alle Foren dieser Welt auf Pixel, so auf diese Schrift von diesen Capture-Systemen umschalten. Weißt du, wo die Buchstaben so verbogen sind, wie durch so eine Fischaugenoptik fotografiert. Und dann, ja, wenn die Leute mühsam entziffert haben, was ihr Mitmensch ihnen da geschrieben hat, ja, dann geben sie eine viel verständigere Antwort. Wie häufig führt das dazu, dass dann tatsächlich unsere Einschätzung von dem, was andere Menschen sagen, oder die Einschätzung der eigenen Kompetenz zu einem erheblichen Maße getrübt ist? Also wie, weißt du, so ein bisschen sich selber ein bisschen toll finden ist ja schön und gut und so, aber wie häufig nimmt es dann tatsächlich Züge an, wo man hinterher denken würde so, oh je.
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, auch sehr unterschiedlich, in welchen Rollen sich jemand befindet. Nehmen wir an, also ob etwas katastrophal ist oder nicht, hängt ja auch von der Macht ab, die eine bestimmte Person in einem System hat. Wenn der letzte Vollhonk, sag ich mal, sich selbst überschätzt, maßlos glaubt, er könne Dinge, er glaubt, er sei der CS-Spieler vor dem Herrn und eigentlich müsste er in einer Profiliga spielen und 1 Million Euro verdienen, wird aber sofort bei jedem Event abgeschossen. Und er glaubt aber immer noch, er ist der Beste der Welt. Ja, so what? Ne, das ist dann halt so. Ich glaube, das ist dann eher etwas, was belächelt wird. Aber ich glaube, wo es wirklich schwierig wird, ist halt, wenn Menschen in hohen Positionen ihre Kompetenz unterschätzen, die möglicherweise auch kompetent sind in bestimmten Bereichen und diese Kompetenz auf andere Bereiche, in denen sie halt eigentlich nicht so kompetent sind, aber glauben, sie seien kompetent, übertragen. Und da wird es dann schon schwierig. Man hat auch festgestellt, dass Menschen, die sehr expertig sind, dann zu manchen Fehlern neigen, zu denen dann weniger Expertige überhaupt nicht neigen, einfach weil sie sich selbst überschätzen und den Einzelfall überschätzen und nicht mehr auf Besonderheiten der Allgemeinheit gucken. Na, also der Arzt kann zum Beispiel dann mehr Fehler machen, weil er extrem expertig ist, weil er halt Besonderheiten des Falles hervorhebt, die aber eigentlich irrelevant sind, was der normale Allgemeinmediziner hier gar nicht mehr betrachten würde beispielsweise. Na, also insoweit, durch diesen Effekt der Selbstüberschätzung können schon auch substanzielle Schäden entstehen. Es kann ja auch der theoretische Fall eintreten, wird in einer guten normalen Welt ja nie passieren, dass ein Mensch, der quasi auf Autopilot durchs Leben läuft, eine Großmacht kontrolliert. Das könnte ja auch eine theoretisch denkbare Option sein. Und wird nicht passieren in einer Demokratie, das ist allen klar. Aber in dem theoretisch denkbaren Fall wäre das natürlich eine Möglichkeit, wo durchaus substanziell Schaden entstehen könnte, wenn jemand sich Kompetenzen in Bereichen anmaßt, in denen er eigentlich keine hat und aufgrund seiner Inkompetenz halt vollkommen falsche Entscheidungen trifft.
Wunderbar. Na dann. Also wir können quasi nochmal sozusagen als Resümee verbuchen. Es hilft wenn man sich versucht, zumindest einen Referenzrahmen zu suchen, sofern denn verfügbar, zum Beispiel Feedback auch von außen. Es hilft, wenn man versucht, sozusagen bewusste Denkprozesse anzustoßen, anstatt irgendwo aus dem Bauch raus zu handeln.
Und
das ist richtig soweit?
Genau, und manchmal ist es als einfach nur Spieler auch schön, seine eigene Kompetenz zu überschätzen.
Genau, und grundsätzlich tut es schon ganz gut, sich ein bisschen toller zu finden als man.
Auf jeden Fall.
Ne? Also das sollte man schon einigermaßen beibehalten. Ist zu viel Selbstreflexion schädlich eigentlich dann?
Ist ach, so? Auf Autopilot ist manchmal auch eine ganz tolle Geschichte.
Na wunderbar. Ja, dann meine Damen und Herren, denken Sie nicht zu stark über sich nach. Ja? Fühlen Sie sich weiterhin gut. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie kommen an den Punkt, wo Sie sich selber irgendwie nicht mehr so toll finden, hören Sie schnell damit auf. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Vielen Dank, Helge.
Gerne, wie gewohnt.
Und euch da draußen, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin.